Schrift, die ich, glaube, es sind etwa 20 Jahre her, begann im Manuskript niederzuschreiben, ist nun endlich soweit, dass sie zur Drucklegung, ähnlich wie das Büchlein hier, in einfacher Weise, nun zur Drucklegung bereit ist. Ich hätte es eigentlich liegen lassen, wahrscheinlich, wenn ich nicht unterwegs bei meinen Diensten immer wieder von Geschwistern danach gefragt wurde, ist noch nicht so weit. Es ist das Thema Judas Iskariot und die Liebe Gottes. Ein Thema, das sicher nicht zur Milchspeise gehört, sondern zur festen Kost. Und da dürfte es hier in unserem Familienkreis vielleicht angebracht sein, wenn wir als Erste da einmal hineinschauen miteinander. Weil das Thema eben ein schweres Thema ist, in mancherlei Hinsicht, darf ich mich vielleicht daran halten oder so einmal ausnahmsweise betätigen, dass ich in der Hauptsache das lese und dann ein paar Worte dazu sage. Bei der Gelegenheit möchten wir aber auch die Gelegenheit wahrnehmen und vielleicht Fragen stellen. Unterbrechen. Nun, wollen sehen. Judas Iskariot und die Liebe Gottes. Wenn wir irgend Gelegenheit haben, die Liebe Gottes in besonderer Weise auf den Leuchter zu stellen, dass die Herzen davon erreicht werden, durchglüht werden können, dann hört man nicht selten nachher irgend von jemand der Versammlung, der dabei war, ja, aber wie ist es nun mit dem Judas, wenn die Liebe Gottes so wunderbar ist? Das sagt uns sofort oder bestätigt uns, dass diese Frage eine der schwer zu beantwortenden ist. Ein Problem, das die Bibel selbst stellt. Und wunderbarerweise, wie wir sehen werden, aber auch selbst löst. Wenn nun dieses Problem, diese Frage im Einklang mit der Heiligkeit und der Liebe Gottes befriedigend gelöst werden kann, so dürfte damit wieder ein Hauptschlüssel gefunden sein, mit welchem viele ähnliche Dinge dann sich erschließen lassen. Zuerst eine einfache, nüchterne Feststellung. Der Name Judas, und zwar Judas, kommt nicht nur auf dem ersten Blatt des Neuen Testamentes vor, sondern im dritten Vers des ersten Kapitels schon. Nur ist es uns nicht geläufig. Warum? Dort ist Juda, der Stammvater des Stammes Juda, angeführt. Und nun ist es für uns nicht ohne Belang festzustellen, nach der Schrift, dass der griechische Name für den alttestamentlichen Namen Juda nicht etwa auch Juda ist, sondern Judas. Also, Judas bedeutet vorerst nicht einfach, das ist ein Verräter, wer Judas heißt. Das kann nur ein Verräter oder nur der Verräter sein. Der Stammvater des Stammes Juda wird im griechischen Neuen Testament mit Judas überzeugendes Beispiel heißt etwa der Brief des Juda oder des Judas? Bitte schön. Da haben wir den zweiten Beweis, dass der Name Juda in griechischer Form Judas heißt.
Judas Makkabäus.
Judas Makkabäus, danke schön. Auch von den Griechen übernommen, ja. Aber da spielt ja schon das Griechentum eine große Rolle, nicht? Das war ja der letzte Ausläufer des Griechentums, dieser Antiochus Epiphanes, nicht? Und deshalb Judas Makkabäus. Sehr gut, also ich denke, die drei Zeugen dürften genügen. Aber es ist gar nichts von ungefähr, nicht? Das mal festzustellen. Der gemeinsame Name oder die gemeinsame Bedeutung dieses Namens ist immer Lobpreis. Ein Lobpreis für Gott. Nun wissen wir, dass diese beiden Namensträger, der Stammvater der Juden und, darf ich sagen, als Wurzelstock und Judas, der Verräter, gleichsam als einer der letzten obersten Zweige in der biblischen Geschichte, dass die beide diesen wunderbaren Namen Lobpreis nun nicht Ehre, sondern vorerst eher Schmach bereitet haben. Tröstlich zum Voraus ist das allgemein bekannte wunderbare Wort mit oder der Name oder die Bezeichnung, mit der sich unser Herr nach seiner Verherrlichung benennen lässt, nämlich er ist der Löwe aus dem Stamm und jetzt Judas, bitte, nicht im Genitiv des Judas nur, sondern Judas, da identifiziert er sich. Der Löwe aus dem Stamme Judas. Wenn wir nun lesen in Johannes 4, das Heil kommt aus den Juden, ist das die Mehrzahl von Judas. Und andere Zeugnisse. Wir denken an 1. Mose 49, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo kommt, das heißt der Ruheschaffende, der Friedenbringer. Schilo, das ist der Herr Jesus. Er ist der Friedebringende und der Friedenschaffende, der Friedefürst. Von dem Moment an übernimmt er die Führung, nachdem er sich in Bezug auf Fleisch und Blut eins gemacht hat mit Judas. Gewalt. Und jetzt kommt noch etwas. Dieser zwölfte, letzte der Jünger Jesu, der Apostel, hat wie viele der zwölf noch einen Beinamen, nämlich Iskariot. Und das, da haben noch zwei Hebräer oder noch mehr vielleicht, dieser Name, Is oder Ich, Ariot, lässt sich eindeutig aus dem Hebräischen kommend deuten, muss fast so gewesen werden, wenn schon. Ich heißt Mann, K, der Buchstabe K heißt Wie, und Ariot ist die Mehrzahl von Löwe, Löwen oder Löwinnen. Das heißt, ein Mann, Judas, ein Mann wie die Löwinnen. Nun wissen wir nach 1. Mose 49 und Hesekiel 19, 49, 9, Hesekiel Sprüche 19,2, dass der Stamm Juda mit einer ganzen Löwenfamilie verglichen wird. Juda ist wie ein Löwe, steht geschrieben. Wie eine Löwin, wie ein junger Löwe. Was heißt das? Demnach wird an allem, was Judas tut oder was mit ihm geschieht, dargestellt, was die Juden in ihrer Gesamtheit Christus gegenüber, wie sie Stellung beziehen und was mit ihnen geschieht. Wir sahen oben, dass der neutestamentliche Name ihres Stammvaters auch Judas ist. Eine Tatsache von tragischer Bedeutung. Zum Glück aber kennt das Neue Testament eine Reihe begnadeter Träger dieses Namens, unter anderem den Schreiber des Judasbriefes, einen Knecht Jesu Christi. Nun achten wir auf die Stellung des Judas zu den anderen oder unter den anderen 11 Aposteln. Und da ist eigenartig, manchmal fast, wenn man sich dessen bewusst wird, fast unglaublich, wie unser Herr den Judas in Bezug auf die übrigen Apostel, die übrigen Jünger, vollkommen gleichgestellt hat. Wir werden sehen. Wir sind alle Einzelheiten. Unglaublich. Nur in einer Beziehung. Nur in einer Beziehung nicht. Und die Beziehung ist wiederum vielsagend für den, der die Zusammenhänge zu sehen vermag. Nämlich, in allen Aufzählungen der 12 Apostel, dort kurz der 12, ist Judas immer der Letzte. Und wer ist immer der Erste in allen Aufzählungen? Petrus. Währenddem die übrigen Namen der 12 in den verschiedenen Aufzählungen beliebig, scheinbar beliebig, gewechselt, ausgewechselt werden, bleibt Petrus immer der Erste und Judas immer der Letzte. Steht in der Schrift sonst etwas über Erste und Letzte? Verläuft weiter nicht zu sagen. Jetzt greifen wir aus Kapitel 10 Matthäus einige Worte heraus, die uns zeigen, wie Judas vom Herrn Jesus den anderen Jüngern gleichgestellt worden ist. Vers 1. Auch Judas erhielt Gewalt über unreine Geister, sie auszutreiben, Vollmacht, jede Krankheit und alle Gebrechen zu heilen. Vers 5. Auch Judas wurde vom Herrn ausgesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auch wer Judas nicht aufnahm in sein Haus, dem wird es schlimmer ergehen im Gericht, als es Sodom und Gomorra widerfuhr. Wir werden abschließend sehen, warum wir das so lesen dürfen. Auch dem Judas wird es gegeben werden, in schwerer Stunde zu reden, wie er soll. Denn auch in ihm redet der Geist des Vaters. Auch Vers 22. Auch er wird gehasst werden, um des Namens Jesu willen. Vers 30. Auch die Haare auf dem Haupt des Judas sind alle gezählt. 31. Auch er ist vorzüglicher als viele Sterlinge. 40. Auch wer Judas aufnimmt, nimmt den Herrn auf. Im ersten Vers von Matthäus 11 heißt es nun zusammenfassend, als Jesus seine Befehle, von denen wir jetzt eben Kenntnis genommen haben, an seine 12 Jünger vollendet hatte. Wer ist also auch inbegriffen? Ja, der Letzte. Damit bestätigt er nochmals die Gleichstellung des Judas mit den Zwölfen der ganzen Linie. Johannes 13 steht mit der Bericht von der Fußwaschung Auch dem Judas hat Jesus die Füße gewaschen. Und auch Judas gehört zu den Seinen, die er liebte, bis ans Ende. Und zwar, trotzdem der Satan es dem Judas schon ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Das geschah vor der Fußwaschung. Würden wir in solchem Bewusstsein, in solcher Kenntnis noch von ganzem Herzen, mit lauterster Liebe, einem solchen die Füße waschen können? Und nur einer fertig. Wie muss es mit feurigen Kohlen in Judas gebrannt haben, während Jesus ihm die Füße wusch und er den Verrat schon im Herzen trug? Diese ihm erwiesene Güte des Herrn macht natürlich seine üble Handlungsweise noch verwerflicher. Wir beachten jetzt jenes Wort des Herrn Jesus an seine Jünger, welches die Frage des Petrus beantwortet. Die heißt: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Und der Erste ist der Sprecher für alle. Wahrlich, ich sage euch, erwidert der Herr, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron der Herrlichkeit, auf 12 Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Wer sind sie? Ihr, die 12. 12 Throne. Hat sich Jesus geirrt? Jeder einmal für sich überlegen, bitte schon. Ja, also in dem Zusammenhang ohne Zweifel. Weiter. Den gleichen Hinweis finden wir auch bei Lukas, wo Jesus anlässlich des Passa zu seinen Jüngern spricht. Ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, gleich wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, auf das ihr esset und trinkt, an meinem Tisch in meinem Reich auf Thron sitzend, richten die 12 Stämme Israel. Und bitte erinnern wir uns, dass oft anstatt dass der Name Jünger oder Apostel genannt wird, heißt es einfach die Zwölfe. Die Zwölfe. Die Zwölfe. Und von den Zwölfen ist immer einer der Ersten und immer einer der Letzten. Also Judas wird auch immer als, sogar jetzt kommt das die Präzision noch, als einer der Zwölf mit Nachdruck immer wieder erwähnt. Judas aber, einer der Zwölf. Schon, jetzt denkt manche von uns sofort an Matthias. Nur Geduld. Nur Geduld. Jesus fährt weiter und spricht: Ein jeder, der irgend verlassen hat, Mutter oder Weib, Kinder, Äcker und meines Namens willen, wird hundertfältig empfangen und ewiges Leben erben. Gilt nicht auch hier, kann etwa ihre Untreue, die Treue Gottes oder die Treue Jesu aufheben, kommt gar nicht in Frage. Kann gar nicht in Frage kommen. Jetzt beachten wir in Kapitel 19, Matthäus 19, den 30. Vers, wo der Herr Jesus das bekannte Wort ausspricht. Aber viele Letzte werden erst sein. Das ist eine der Antworten Jesu auf die Frage des Petrus, des Ersten. Wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Herr Jesus geht darauf ein, aber jetzt nimmt er den Ersten, ich bin fast versucht zu sagen, beim Wickel und sagt: Viele Erste werden, Petrus, pass auf, Letzte sein. Und viele Letzte werden Erste sein. Und die Wichtigkeit dieses Wortes und dieser Wahrheit zu unterstreichen, fährt nun Jesus im nächsten Kapitel mit dem Gleichnis der Arbeiter im Weinberg fort. Wir wissen, da kommen die Ersten, werden eingestellt in den Weinberg Gottes, das heißt in die Reich Gottes Arbeit, morgen 6 Uhr, früh morgens, mit Sonnenaufgang, mit Christus auferstanden sind. Andere zu der Stunde, Mittagszeit, Nachmittag, und tatsächlich die letzten stellt dieser Herr des Weinbergs noch abends um 5 Uhr an. Die kommen also gerade recht, um noch zu helfen, Feierabend zu machen. Und wie endet diese Geschichte? Wir wissen, dass der Herr diesen Letzten genau den gleichen Lohn gab wie den Ersten. Aber der Herr hat noch eine Nuance der Verschärfung für weise erachtet. Ja, in psychologisch ausgezeichneter Hinsicht. Er gibt nämlich den Letzten den Denar zuerst. Wer wird jetzt aufmerksam? Die Ersten. Jetzt wird bei den Ersten das offenbar, nicht, was bei den Ersten noch widergöttlich ist, was noch abgelegt werden muss. Nämlich, wir sind doch die Ersten. Wir haben doch die ganze Last des Tages und die Hitze des Tages und die ganze Arbeit getragen. Der Herr, nach einigen Zurechtweisungen, schließt er mit den Worten: Sieht dein Auge böse, weil ich gütig bin? Und da möchte ich bei der Betrachtung dieses ganzen Themas, möchte ich mich immer wieder neu warnen lassen. Wenn wir jetzt dann merken können, gerade im Thema Judas und die Liebe Gottes, erscheint nun die Güte unseres Herrn und Meisters und die Güte des Vaters in einem solchen buchstäblich fast unglaublich wunderbaren Licht, dass wir uns immer wieder entdecken können bei uns, dass wir uns auch wieder mal sagen lassen dürfen, sieht dein Auge böse, weil ich so gütig bin. Da Judas im Kreis der Jünger vorerst immer der Letzte ist, besteht nach obigen Regeln der Gedanke und der Güte Gottes Grund zu einer jedes Bitten und Verstehen weit überragenden Hoffnung auch für ihn. Ja. Dann fährt der Herr noch einmal abschließend fort. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Jesaja 41,4 lesen wir: Ich, Jehova, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Bei den Letzten, nicht bei den Ersten. Er allein darf sagen in Wahrheit: Ich bin der Erste. Aber wunderbar. Und der Wunderbarste als der Erste ist er mit Vorliebe bei wem? Bei den Letzten. Sonst wären wir nämlich nicht hier, wenn es nicht so wäre. Jetzt, nachdem wir beachtet haben, Petrus ist immer der Erste, Judas ist immer der Letzte. Anfang und Ende, Erste und Letzte, Alpha und Omega, wenn man so will, unter den Jüngern, geschieht nun das Unheimlichste an Tragik, was überhaupt in einem solchen Jüngerkreis Jesu überhaupt möglich ist. Was tut denn jetzt der Erste? Bei der Gelegenheit, da sein Meister gefangen genommen wird, um gekreuzigt zu werden. Was tut der Erste? Er schwört, indem er sich verflucht, spricht er: Wahrlich, Amen, ich kenne diesen Menschen nicht. Dreimal. Er hat die Stimme des Meisters gehört und gekannt, als er sprach: Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Was hatte ein Petrus als erster der Jünger noch zu gut vom Herrn? Nichts. Nur noch vollständige Wegwerfung. Nur noch Fluch und Gericht. Und was wissen wir? Der Herr Jesus blickte ihn noch einmal an. Und das reichte, dass Petrus weinen konnte und die Reue sein Herz erfasste. Was tat der Letzte? Wir sagen, er hat ihn verraten. Eigenartigerweise steht das nicht in der Schrift. Überliefert hat er ihn. Überliefert. Selbst Paulus anlässlich des Abendmahls schreibt: Wie ich euch überliefert habe, das gleiche Wort, dass Jesus in der Nacht, da er überliefert wurde, das gleiche Wort. Doch ein bisschen etwas anders, nicht? Bei uns muss Judas unbedingt ein Verräter sein. Weil ich daran erinnert werde, will ich gleich sagen, wie ich sehe, eine zentrale Schau. Gott hat die Person und die Gestalt des Judas als letzte Zielscheibe hingestellt, dass auch der verrufenste und verkommenste Mensch, wenn er von Judas hört oder ihn im Geiste sehen darf, noch einen findet, gegenüber dem er selbst durch einen Stein aufzuheben war, um ihn auf Judas zu werfen. Judas ist die von Gott gesetzte Zielscheibe für alle Menschen. Nicht nur für alle Juden, das ist vorerst der Fall. Ein Mann wie die Löwinnen. Ein Darsteller, vorerst von ganz Juda, dann ein Darsteller von ganz Israel und dann ein Darsteller aller Menschen, aller Nationen. Denn was Gott mit Juda zur Darstellung bringt als Stamm und Volk und Israel, ist das Bild dessen, was unter den Nationen auch geschieht. Denn es heißt nicht, wieder beim Abendmahl, bei Paulus: Ein jeder aber prüfe sich selbst und also esse er von dem Brot und trinke von dem Wein, sondern es heißt ganz klar: Ein Mensch aber prüfe sich selbst. Ich brauche hier nicht mehr besonders das auszuführen, wir haben das anlässlich des Brotbrechens schon getan. Das heißt aber, ein Mensch prüfe sich selbst. Mit dem Ausdruck Mensch aber werden wir erinnert an jenes Wort im Römerbrief, 1. Kapitel: Wer bist du, o Mensch? Nämlich, dass du den anderen richtest. Denn womit du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du tust genau das Gleiche. Wenn du nicht nach außen öffentlich getan hast, dann hast du in deinem Herzen schon mehrmals getan. Gott sieht nicht das auf das, was vor Augen ist, sondern Gott sieht auf das Herz. Also, ja, die Zielscheibe und, Achtung, ist Judas ein Mensch? Dürfen wir ihn das etwa absprechen? War Judas ein Mensch? Wer ihn richtet, verurteilt, das taten wir alle, verurteilte, verdammte sich selbst. Ich für mich muss immer wieder bekennen, wenn ich den Herrn Jesus auch nicht um 30 Silberlinge überliefert habe, in den buchstäblichen Sinn, aber das Wesentliche daran ist doch das, um eines mir nun besonders groß erscheinenden Vorteiles willen, nicht? Ob nun so oder in irgendeiner Form, habe ich den Herrn verkauft, irgendwie preisgegeben, irgendwie fallen lassen, irgendwie in den Hintergrund gedrängt. Denkt mir daran, Zielscheibe für alle, damit alle Gelegenheit haben, sich selbst zu verurteilen. Da wollen wir das gleich zur Kenntnis nehmen, damit wir da bei solchen Beurteilungen zurückhaltend werden. Ja, zusammenfassend, wir haben es so, die eigenartige Tatsache für uns, dass der erste der Jünger, Petrus, den Herrn mit Schwur und Verwünschung verleugnet und der letzte ihn überliefert. Das waren die Berufungszusammenhänge nach Matthäus. Jetzt kommt Markus, da wird, was die Berufung der Jünger und des Judas betrifft, eine besondere Seite herausgestellt. Wir lesen in Kapitel 3, wir schlagen nicht auf, nur wegen der Zeit, Kapitel 3, Vers 13 bis 19, und Jesus steigt auf den Berg und ruft herzu, welche er selbst wollte. Also auf wen? Auf Judas. Judas war also nicht, wie wir sagen, eine Hypothek für den Herrn Jesus, die ihm der Vater ebenso nun einmal, das musste er sich nun gefallen lassen, den auch noch mitzuschleppen. Natürlich war, hatte er an dem zu tragen, zu schleppen besonders. Aber, wenn wir jetzt hören dürfen, welche er selbst wollte. Also er hat auch den Judas selbst gewollt und wie gesehen werden, auserwählt. Auserwählt. Ein für Gott verpflichtendes Wort. Bei Lukas finden wir noch etwas Kostbares. Nämlich, vor der Erwählung dieser 12 verbrachte Jesus eine ganze Nacht im Gebet allein auf einem Berg. Am Morgen steigt er vom Berg herunter und ruft nun die herzu, welche er selbst wollte, die 12. Dann heißt es, nach dieser Gebetsnacht, in welcher er vom Vater die Klarheit bekam, in der Übereinstimmung mit dem Vater, welche nun zu diesen 12 Auserwählten gehören sollen. Lesen wir. Und er erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und in Vers 16 wird sofort Judas als der zukünftige Verräter bezeichnet. Deshalb hat Gott ihn, der Jesus ihn gleichwohl auserwählt zu den 12. Als Apostel eingestellt. Doch dessen ungeachtet hat der Herr Jesus ihn als einen der 12 Apostel ausgewählt, als Frucht des Gebetes einer Nacht. Das müssen wir nie vergessen. Noch schärfer bezeugt Johannes diesen Zusammenhang, Johannes 6, Vers 70, habe ich Ich euch die Zwölfe auserwählt, und einer von euch ist ein Teufel. Er aber sprach von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern. Er, der einer der Zwölfe war. Ein auserwählter Jesu. Einer der Zwölfe. In diesem Zusammenhang denken wir an das Wort von Paulus in Römer 11. Hinsichtlich des Evangeliums, der ganzen Darstellung und des Geschehens mit Jesus zur Erlösung auf die Erde gekommen, hinsichtlich des Evangeliums sind sie allerdings Feinde um euretwillen. Hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väterin. Was haben wir hierzu sagen? Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereitbar. Denn gleich wie auch ihr Heiden, nicht Israeliten, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid durch den Unglauben dieser, der Juden. Also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, nicht? Die ganze Judenschaft glaubt nicht, dass wir das Volk ihres Messias seien, nicht? Glauben die nicht? Lehnen die glatt ab. Also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Also weshalb glaubt man letzten Endes nicht? Weshalb? Dass man überhaupt unter die Begnadigung kommen kann. Haben wir das auch mal so, schon so zur Kenntnis genommen? Durch den Unglauben dieser sind wir begnadet worden. Und nachdem sie zum zweiten Mal nicht glauben, ist das von Gott aus gesehen deshalb, damit auch sie noch einmal unter die Begnadigung kommen. Was sollten wir hierzu sagen? O Tiefe des Reichtums, nicht Höhe und nicht Länge und nicht Breite, sondern Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Und jetzt, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind nicht seine Gnadenerweise, sondern seine Gerichte, und wie unausspürbar seine Wege, seine Gerichtswege, die führen alle zu einem herrlichen Ziel.
Oder wenn ich Glauben gehabt hätte, vom Anfang meines Daseins, oder
ja,
durch Gott,
ja,
wäre die Begnadigung gar nicht möglich gewesen.
Gar nicht möglich sogar.
Ja.
Gar nicht möglich, danke. Ja. Die eben angeführten Worte der Treue und Barmherzigkeit Gottes sind im Blick auf die Juden und Israel geschrieben und schließen deshalb auf Judas ein. Das dürfte doch klar sein. Ebenso dürfen wir nicht vergessen, dass von der Gnadenfülle jenes ergreifenden Ausrufes Jesu vom Kreuz herab, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, mindestens einige Brosamen auch unter den Tisch für Judas fallen werden. Dies besonders dann, wenn wir im Folgenden erkennen dürfen, wie nahe dem Herzen Jesu die Person des Judas gewesen ist. Damit wir aber diesen letzten Gedanken sogleich richtig erfassen können, brauchen wir nur an die Herzstellung des Vaters gegenüber dem verlorenen Sohn zu denken. Wir kommen daran. Vielleicht die gewaltigste Darstellung der so schwer verständlichen Zusammenhänge in der Berufung und dem Lose des Judas wird uns durch den Mund des Petrus in Apostelgeschichte 1, 16 vor Augen geführt. Die gewaltigste Darstellung. Er spricht. Das alles ist vorüber. Jesus ist auferstanden. Pfingsten ist eben im Anbruch. Er spricht. Vor 120 Brüdern. Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist, wiederum nicht etwa Verräter, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Bedenken wir dabei, dass dieser Petrus gar nicht lange vorher seinen Herrn mit Verfluchen und Schwören dreimal verleugnet hatte. Ich kenne diesen Menschen nicht. Dieser Petrus spricht nun. Wir schauen jedes Wort noch einmal an. Erstens, es musste die Schrift erfüllt werden. Zweitens, welche der Heilige Geist. Drittens, durch den Mund Davids, der Mann nach dem Herzen Gottes. Viertens, vorhergesagt hat über Judas. Fünftens, der denen, die Jesus griffen, ein Wegweiser geworden ist. Sechstens, er war unter uns gezählt und hatte siebtens das Los dieses Dienstes empfangen. Nämlich des Apostelamtes.
Die Erde legt das Los. Gerade das Los der Überlieferung.
Im Zusammenhang mit dem Apostelamt noch. Ja.
Ist denn das nicht die Autorität?
Ja, natürlich. Ja.
Die jüdische Auffassung sagte, dass Lukas nur sein bewusstes Mitarbeiterzeug war, dass er mehr musste und als einziger gegenüber allen anderen Aposteln.
In gewisser Hinsicht.
Ja. Nicht wahr? Gleichsam ein Einvernahmen mit Jesus in einem Stück weit.
Ja, in ganz besonderer Weise sogar. Wir werden es sehen. Das erste Zeugnis, es musste die Schrift erfüllt werden, dürfte uns verstummen lassen und uns wehren, auch nur einen Stein gegen Judas aufzuheben. Es musste die Schrift erfüllt werden. Damit ist Judas nicht gerechtfertigt. Bitte. Jetzt, wie seltsam zart geht Gott mit diesen Dingen um? Denn niemand geringer als der Heilige Geist ist es, der den Weg des Judas vorhergesagt hat. Dazu geschah es durch den Mund Davids, das heißt, durch den Mund des Mannes nach dem Herzen Gottes, des Geliebten. Müssen wir nicht staunen, wie die Heilige Schrift die ganze Judasfrage schon in ihren Anfängen wirklich heilig und zart berührt? Noch mehr aber wird uns diese Tatsache ergreifen, wenn wir im Folgenden die göttliche Herzenstellung des Herrn Jesus zu den Taten des Judas und zu ihm selbst erschauen dürfen. Als Jesus das kostbare Erlebnis haben durfte, als ihm die kostbare Narde über den Leib gegossen wurde, dass der Geruch das ganze Haus erfüllte, wird offenbar bei der Gelegenheit, dass Jesus dem Judas das Vertrauen entgegengebracht hatte, indem er ihm die Kasse, den Geldbeutel, also die Verwaltung der Finanzen, wie wir heute sagen, übergeben hatte. Nun macht Judas eine ganz heuchlerische Bemerkung. Wir wissen, wir kennen sie. Hätte man nicht gescheiter, hätte die da nicht gescheiter. Neues. Diesen Dieb erlaube er. Überrage ich schon. Gerade. Wie können wir hier von unserem Herrn lernen, wenn uns gesagt wird, lasset eure Lindigkeit kund werden allen Menschen. Auch einem Judas, der hat es vielleicht am nötigsten.
Der Herr Jesus herausgreift, ist nur der zweite Teil
eines Verses. Wer mein Brot aß, hat die Ferse wieder nicht erhoben. Ganz klar dieses Wort. Was steht aber im ersten Teil dieses Wortes? Unglaublich. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wieder nicht erhoben. Selbst der Mann meines Friedens. Wir merken schon, das geht über unser Fassungsvermögen hinaus. Da kommt Fleisch und Blut nicht mehr mit. Menschliche Tragkraft, menschliche Gefühle, menschliche Gerechtigkeit, Normen versagen hier. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, schon das Wörtchen selbst, selbst, was heißt das selbst? Das heißt genau das. Normalerweise hätte der Letzte sein müssen, nach der ganzen übrigen Art und Gepflogenheit. Und dem, was bekannt ist. Was heißt das, der Mann meines Friedens? Um es ganz deutlich werden zu lassen, pflege ich für mich zu sagen, die Frage zu stellen, wer ist für mich der Mann meines Friedens? Das heißt, ohne dessen Gegenwart und Gegenliebe komme ich nicht auf. Das ungefähr heißt das. Wer ist der Mann meines Friedens? Der Herr Jesus. Darf er auch einmal sagen, der Mann meines Friedens? Hat er denn wieder Frieden gehabt? Stimmt. Dürfen wir einmal die Frage stellen, hat der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, den älteren Sohn oder den jüngeren mehr geliebt. Und damit diese Abendstunde nicht zu lang wird, dürfen wir da gleich stehen bleiben und feststellen, dass eines der schwersten Worte Gottes im Neuen Testament gegen den Judas dort zu finden ist, wo Jesus klagt oder den Vater vorträgt den Schmerz an anderer Stelle, ich habe sie alle bewahrt. Nur, und jetzt wird Judas genannt, und zwar, und jetzt übersetze ich, wie es im Griechischen steht, nur der Sohn der Verlorene, nicht wie heißt deine Übersetzung? Des Verderbens. Nein, meine Lieben. Im besten Fall müssen wir übersetzen, der Sohn des Verlorenseins. Das ist auch noch das Gleiche. Auf alle Fälle steht hier das Grundwort des Verlorenseins. Ein verlorener Sohn steht vor uns. Die Hoffnung für einen verlorenen Sohn, auch wenn er ganz verloren war, selbst wenn er tot war, in Sünde und Übertretung vollkommen alles verwirkt hatte. War doch vielleicht einmal dieser Letzte der Erste vor dem Vater? In Sachen Liebe, in Sachen Einklang des Herzens des Vaters mit dem Herzen des Sohnes? Ganz sicher. Für Jesus ist gerade Judas der Mann seines Friedens, auf den er vertraute, der sein Brot aß, Tischgemeinschaft mit ihm pflog. Für den Herrn ist dies die brennendste Wunde, dass selbst der Mann seines Friedens es ist, der die Ferse wieder ihm aufhebt. Gewissen haben wir schon besprochen. Ich lese doch noch, ist so wichtig. Jesus gibt den Bissen dem Judas, es steht geschrieben, aber keiner verstand, dass Judas ihn verraten sollte. Sie meinten, Jesus rede mit ihm über Besorgung geringfügiger Dinge in Geldsachen. Vers 29, Johannes 13. Denn gerade in dieser Handlung des Eintauschens und Darreichens des Bissens bekundete Jesus vor allen Anwesenden, dass der Empfänger seinem Herzen am nächsten stehe und sein vertrautester Freund sei. Mit dieser Art der schonenden Bezeichnung seines Verräters bekundet Jesus gleichzeitig seine unveränderliche Herzensgüte zu seinem gefährdeten Freund. Angenommen, wir haben so und so viele Kinder und wissen von einem Kind, das ist von allen das Gefährdeste von allen. Dann brauchen wir nur den Vater und die Mutter zu fragen, wie steht euer Herz da diesem gefährlichen Burschen oder der Tochter gegenüber. Dann merken wir auch, wenn das bei Menschen, bei uns, die jedoch arg sind, möglich ist, wie viel mehr. Wir schließen jetzt, möchten uns noch einmal bewusst ins Allerheiligste der Gegenwart Jesu des Geistes Gottes zurückziehen. Ich lese, damit ich nichts Unpassendes sage. Wenn Judas zum Zeichen des Verrates die Zärtlichkeit des Küssens wählte, so dürfte einleuchten, dass er nicht ein auffallendes, außergewöhnliches Gebaren aussuchte, nicht? Sondern eine unauffällige Gepflogenheit. Dies dürfte einen ungeahnten Duft über das verborgenste Band der Jesusliebe zu Judas breiten. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten, dass Judas den Herrn zärtlich küsste oder mit vielen Küssen küsste. Er ist wirklich der Mann des Friedens unseres Herrn. Durch einen tiefen Schmerz, der für diesen liebenden Herrn bedeutet, dass gerade dieser Mann zum Sohn des Verlorenseins werden musste, können wir nur ahnen, wenn uns selbst ein vielgeliebter Mensch geschmäht und Herzeleid bereitet hat. In tiefer Erschütterung des Geistes und des Herzens beantwortet der Herr Jesus dieses Küssen des Judas mit dem Ausspruch: Freund, wozu bist du hergekommen? Und wenn Jesus diesen Ausdruck gebraucht, es kann übersetzt werden mit Kamerad, dann wissen wir, dass sein Herz genauso denkt, wie sein Mund spricht. Freund, wozu bist du hergekommen, betont? Während Jesus in Lukas 12, 4 auch den Judas mit zu seinen geliebten Freunden zählt, gebraucht er hier einen anderen Ausdruck für das Wort Freund. Wie ist darauf hin? Es könnte Kamerad, zum Beispiel mit Kamerad oder Gefährte übersetzt werden. Aber auch mit der Antwort Kamerad bezeugt Jesus deutlich, dass er in besonderer Weise mit ihm verbunden ist. Bemerkenswerterweise sagt er zum wohlmeinenden Petrus: Satan, geh hinter mich. Nicht? Herr, das widerfahre dir ja nicht. Da schwingt ja unser Herz mit dem Wort des Petrus. Satan, weiche hinter mich. In Judas war der Satan gefahren. Kamerad, Gefährte, wozu bist du hergekommen? Ungefähr so sind die Anfangszusammenhänge in diesem Worte oder in diesem Problem Judas und die Liebe Gottes. Das ist erst der Anfang. Wie o Tiefe des Reichtums und der Erkenntnis. Wie unausforschlich sind deine Gerichte, bei Judas ganz besonders. Und wie unaufspürbar deine Wege, auch mit einem Judas. Denn deshalb habe ich alle unter den Unglauben eingeschlossen. Mittelpunkt Judas. Daneben ist aber sofort einer zu finden. Mit Judas. Im Rahmen der 12 Petrus mit seiner Verleugnung. Und wenn wir noch einen Dritten in dem Bunde suchen, es handelt sich nur um größere Sünder in dem Fall. Paulus. Die erste Stelle, wenn es sich um den Platz eines ersten, größten Sünders handelt, die erste Stelle, der erste Platz ist schon besetzt. Ein für allemal. Er heißt Saul von Tarsus. Nach ihm hat Gott die ganze Größe seiner Barmherzigkeit in einem wirklichen Modellfall göttlicher Natur allen vor die Augen gestellt. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer.